Willkommen in einer Welt, die wie echt wirkt und doch von Grund auf inszeniert ist. Eine Welt voller Lächeln, voller Ordnung und voller Licht. Und mittendrin ein Mensch, der glaubt frei zu sein, während Millionen zusehen. Dies ist die Geschichte von Truman Burbank. Ein Leben im perfekten Käfig. Und die Frage, die bleibt: Wie echt ist unsere Wirklichkeit? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu spielen, Medien und Design aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt, was irritiert, wann wirkt etwas logisch und wann nicht mehr. Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei, nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier auf Neuroklar. Heute geht's um Welten. Die wirken zu perfekt, um wahr zu sein. Straßen, die nie voller Schlaglöcher sind. Ein Rasen, der nie braun wird. Gesichter, die immer zur richtigen Zeit lächeln. Und wenn man sie zum ersten Mal sieht, fühlt man sich geborgen. Beinahe verführt von dieser makellosen Harmonie. Aber mit der Zeit wächst ein Verdacht. Das kann doch nicht echt sein. So beginnt die Geschichte von Truman Burbank, einem Mann, der nichts ahnt von der gigantischen Täuschung, in die er hineingeboren wurde. Für ihn ist Sea Haven eine Stadt wie jede andere, sein Zuhause, sein sicherer Hafen. Für uns als Eingeweihte ist es eine Bühne. Jede Tür, jede Wolke am Himmel, jedes zufällige Gespräch auf der Straße ist Teil eines minutiös geplanten Systems. Stellen wir uns diesen Moment einmal vor. Der Erzähler tritt vor uns, nicht auf eine Leinwand projiziert, sondern direkt in unser Ohr. Seine Stimme ist ruhig, beinahe beschwörend. Wir sollen nicht nur zuhören, sondern miterleben. Wir sollen fühlen, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der nichts und auch wirklich gar nichts dem Zufall überlassen wird. Truman erwacht an einem Morgen, so wie es unzählige Male zuvor getan hat. Der Wecker klingelt, die Sonne fällt schräg durch das Fenster. Nichts Besonderes. Aber wir wissen, selbst dieser Sonnenstrahl ist inszeniert. Das Licht kommt nicht von einer echten Sonne, sondern von einer gigantischen Lampe, die durch ein künstliches Firmament scheint. Er tritt vor seine Haustür. Seine Nachbarn grüßen ihn, genau im richtigen Moment. Die eine winkt, der andere hebt den Hut. Er erwidert den Gruß mit seiner typischen, ja nahezu fast ritualisierten Höflichkeitsformel. Ein Satz, der wie ein kleines Gebet der Normalität klingt. Wir kennen diese Formeln auch aus unserem Alltag. Alles gut, schönen Tag und bis morgen. Worte, die nicht viel bedeuten, aber die Illusion von Vertrautheit schaffen. In Sea Haven aber ist selbst diese Illusion choreografiert. Die Nachbarn haben nicht nur zufällig Zeit. Sie stehen bereit, weil die Kamera schon läuft. Jeder Gruß ist ein Teil der Inszenierung. Für Truman wirkt es wie Leben. Für uns ist es Regie. Was bedeutet das also für ihn und auch für uns? Hier liegt der Kern der Faszination. Die Truman Show ist nicht einfach ein Film über einen Mann im Käfig. Sie ist ein Spiegel für uns, die wir in unseren eigenen Blasen leben. Auch wir sind umgeben von Kulissen, Werbung, Social Media, Erwartungen von Familie und Gesellschaft. Auch wir wiederholen Formeln, grüßen mechanisch, posten Bilder, die mehr Schein als Sein sind. Der Unterschied ist nur, dass wir manchmal vergessen, dass auch unsere Welt inszeniert ist. Und Truman kennt es nicht anders. Genau das macht seine Geschichte so radikal. Sie zwingt uns nachzudenken. Wie echt ist deine eigene Wirklichkeit? Nun ja, doch zurück nach Sea Haven. Die Stadt selbst ist ein Kunstwerk der Kontrolle. Kein Graffiti, keine Müllsäcke am Straßenrand, keine echten Zufälle. Jedes Geschäft ist hübsch arrangiert. Jede Ampel funktioniert perfekt und jedes Lächeln sitzt. Für uns als Zuschauer der Show, also draußen in der echten Welt, ein Paradies. Für Truman ist es einfach Alltag. Der Alltag, der ihn gleichzeitig schützt und gefangen hält. Die Sicherheit ist trügerisch. Sie kann Wärme geben, aber auch zur Kette werden. Truman hat es nie anders gekannt. Schon als Kind war sein Leben voller Kameras, voller Blicke, voller unsichtbarer Grenzen. Doch er selbst weiß eben davon nichts. Er glaubt, dass die Geschichten seiner Kindheit, die Dramen, die Verluste echt waren. Besonders der Verlust seines Vaters, angeblich ertrunken im Meer, brannte sich für immer in sein Herz. In Wirklichkeit war es ein inszeniertes Trauma, gezielt eingesetzt, um ihn an einem Fluchtversuch über das Wasser zu hindern. Das Meer wird sozusagen zum Symbol. Für Truman ist es der Ort seiner Angst, der Endpunkt seiner Bewegung. Für uns ist es das Sinnbild seiner Begrenzung. Wenn wir uns diesen Anfang vor Augen führen, spüren wir die Unruhe, die bald in seinem Leben aufbrechen wird. Noch aber läuft die Routine. Noch geht Truman zur Arbeit, plaudert mit den Kollegen, lächelt seine Frau an und trinkt abends Bier mit seinem besten Freund. Noch glaubt er, dass alles so sein soll. Doch wir, die zuhören, wissen, jede Routine trägt schon den Keim des Bruchs in sich. Und so setzt die Erzählung an, bei einem Mann, der Truman heißt, der wahre Mensch. Ein Name, der zu offensichtlich scheint, fast wie ein Fingerzeig. Aber vielleicht liegt gerade darin die Wahrheit, dass Echtheit nicht in der Fassade liegt, sondern im Zweifel, im Mut, in der Suche nach Freiheit. Diese Suche beginnt nicht mit einem großen Knall. Sie beginnt mit einer Irritation, mit einem Gefühl, dass etwas nicht passt, mit einer leisen Frage, die sich nicht mehr unterdrücken lässt. Ist das alles? Der Morgen in Sea Haven wirkt auf den ersten Blick wie jeder andere. Der Himmel strahlt makellos blau, als sei er gemalt. Kein Wölkchen trübt das Bild, keine Spur von Unordnung. Truman fährt die Einfahrt hinunter, grüßt die Nachbarn mit seiner üblichen Mischung aus Freundlichkeit und Ritual. Der eine winkt, der andere lächelt. Ein dritter wiederholt den gleichen Satz wie am Vortag. Alles läuft nach Drehbuch. Nur, dass Truman nicht weiß, dass es überhaupt ein Drehbuch gibt. Und dann geschieht es. Ein metallisches Krachen durchbricht die Idylle. Mitten auf die Straße fällt ein schweres Objekt, nicht weit von Truman entfernt. Es schlägt mit solcher Wucht auf, dass der Asphalt splittert. Funken sprühen kurz auf. Es ist ein Scheinwerfer, groß, kantig und mit der Aufschrift Sirius. Truman bleibt stehen, Verwirrung liegt in seinen Augen. Ein Flugzeugteil? So wird es ihm zumindest später erklärt. Aber in diesem Augenblick ist es vor allem ein Schock. Der Himmel, der ihm immer als selbstverständlich erschien, ist plötzlich nicht mehr zuverlässig. Er geht näher, sieht sich die merkwürdigen Kabel, die glatte, technische Oberfläche an. Es wirkt nicht wie etwas, das aus einem Flugzeug stammen könnte. Aber da Truman kein Techniker ist, kein Ingenieur, bleibt es für ihn eben ein Rätsel. Er nimmt die offizielle Erklärung hin. Und doch brennt sich dieses Bild in sein Gedächtnis. Man könnte sagen, hier beginnt die Geschichte wirklich. Denn jeder große Zweifel braucht erstmal einen Riss. So wie ein Glas nicht durch einen Schlag zerbricht direkt, sondern durch die Ausbreitung von feinen Haarrissen. So beginnt Trumans Welt an diesem Morgen zu splittern. Die Stadt reagiert erstaunlich schnell. In den Nachrichten heißt es, ein Flugzeug habe beim Überflug Teile verloren. Ein Sprecher erklärt beruhigend, es sei keine Gefahr für die Bevölkerung vorhanden. Die Nachbarn lächeln wie immer. Die Verkäufer in den Geschäften preisen ihre Produkte an, als sei überhaupt nichts gewesen. Doch Truman ist doch kein kompletter Idiot. Er merkt, dass etwas nicht passt. Nicht sofort, nicht mit klarer Sprache, sondern mit einem Gefühl. Sea Haven. Dieser perfekte Ort wirkt auf einmal zu glatt. Er beginnt, die Muster zu sehen. Dieselben Gesichter, die immer wieder an ihm vorbeigehen. Autos, die in der gleichen Reihenfolge durch die Straßen rollen. Gespräche, die zu perfekt getimt sind, als würden sie auf einer unsichtbaren Schiene gleiten. Wir hören auch seine Gedanken, wie ein inneres Flüstern. Wieso fällt ein Teil vom Himmel? Warum genau hier? Und warum jetzt? Es sind noch keine lauten Fragen, aber sie sind da. Und während Truman seinen Tag weiterlebt, spüren wir als Zuschauer die Kluft seiner Wahrnehmung und der Wahrheit. Denn wir wissen, über ihm wölbt sich keine echte Himmelskuppe, sondern eine gigantische Studiodecke. Der Scheinwerfer war kein Flugzeugteil, sondern Teil der Fassade. Millionen Menschen haben den Vorfall live im Fernsehen gesehen. Und Millionen andere Stimmen haben sofort eine offizielle Erklärung übernommen. Das macht den Moment so spannend. Hier prallen zwei Wirklichkeiten aufeinander. Trumans subjektive Realität und die optische Täuschung. Stellen wir uns vor, wie er durch die Straßen läuft, immer noch leicht irritiert, aber gezwungen, die Normalität weiterzuspielen. Im Hintergrund hört man Radiosender, die von einem angeblichen Unfall im Luftraum berichten. Alles dient dazu, den Riss sofort wieder zu kitten. Doch die Zweifel lassen sich nicht kitten. Sie bleiben und sie wachsen. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Vielleicht war es ein Moment, in dem eine Autorität etwas uns erklärte, das sich falsch anfühlte. Vielleicht war es eine Nachricht, die nicht zur eigenen Beobachtung passte. Vielleicht ein Gefühl, dass eine Beziehung nicht so echt war, wie sie schien. Solche Irritationen sind unbequem, aber sie sind notwendig. Sie sind der Beginn von Erkenntnis. Für Truman bedeutet der Scheinwerfer, die Welt ist nicht stabil. Der Himmel kann brechen. In der Sprache von Metaphern bedeutet es, jede Illusion kann reißen. Sea Haven selbst erscheint in dieser Episode doppelt. Einerseits als perfekter Ort, geordnet, sicher und schön. Andererseits als Gefängnis, dessen Risse beginnen, sichtbar zu werden. Truman lächelt weiter. Er geht weiter zur Arbeit, er erledigt seinen Alltag. Aber der Gedanke, dass etwas nicht stimmt, lässt ihn nicht mehr los. Wenn er abends in sein Bett steigt, die Decke bis ans Kinn zieht, blinzelt er in die Dunkelheit. Wir hören seine Atemzüge, wir hören das Knarren des Bettes und wir spüren, in seinem Kopf laufen Fragen, die er ebenso nicht mehr los wird. Warum fiel das Gerät? Warum genau vor mir? Das ist der Beginn der Reise. Kein lauter Aufschrei, kein dramatischer Bruch, sondern erste Zweifel und ein kleiner Riss. Menschen formen unser Leben und auch in Trumans Welt gilt das im doppelten Sinn. Die Stadt ist die Bühne, doch ohne Figuren wäre sie leblos. Jede Person in der Nähe ist sorgfältig ausgewählt, besetzt und gelenkt. Für ihn sind es Freunde, Familien und Kollegen. Für uns sind es Schauspieler, die Teil eines gigantischen Drehbuchs sind. Am deutlichsten merkt man das bei seiner Frau Meryl. Hübsch, strahlend, aufmerksam. Sie kocht das Frühstück, sie lächelt, sie streicht ihm sanft über die Schulter. Von außen betrachtet könnte man fast meinen, hey, das ist eine perfekte Ehe. Doch hinter der Perfektion lauert eben die Leere. Meryl redet in Phrasen. Sie wirkt wie eine Frau aus einem Werbespot. Wenn Truman müde nach Hause kommt, hält sie ihm plötzlich eine Packung Frühstücksflocken vor die Nase. Präsentiert sie mit derselben Gestik, die wir aus der Fernsehwerbung kennen. Für uns ist klar, sie wirbt nicht für ein Produkt. Sie wirbt für die Illusion, in der Truman lebt. Er merkt es. Nicht sofort. Nicht klar. Aber unterschwellig. Da ist ein Bruch in der Stimme. Ein zu großes Lächeln. Ein Augenblick, in dem er fühlt, sie ist nicht wirklich da. Es ist, als würde er gegen eine Wand reden, nicht mit einem Menschen. Noch deutlicher zeigt sich die Inszenierung bei seinem besten Freund. Marlon, der Kumpel aus Kindheitstagen. Immer zuverlässig, immer zur Stelle. Mit Bier und lockeren Sprüchen. Mit der Rolle des ehrlichen Freundes. Er ist die Stimme, die Truman beruhigen soll, wann immer Zweifel aufkommen. Du bist dir sicher, Truman. Alles ist gut, glaub mir. Sätze wie diese sind wie Pflaster auf einer Wunde. Sie sollen etwas überdecken, aber eben nicht heilen. Marlon wirkt loyal, aber gerade diese makellose Loyalität verrät die Fälschung. Niemand ist so perfekt synchron mit den Bedürfnissen eines anderen Menschen. Niemand lebt ausschließlich für die Rolle, den besten Freund zu spielen. Und dann gibt's da Sylvia. Sie ist genau das Gegenteil von Meryl und Marlon. Sie war kurz in Trumans Leben. Und genau deshalb bleibt sie so stark in Erinnerung. Schon ihre erste Begegnung war eine andere. Ihre Blicke suchten nicht die Kamera. Ihre Gesten wirkten nicht einstudiert. Sie sah ihn, als wäre er wirklich ein Mensch und nicht eine Figur. Es war dieser Blick, der Truman traf. Und es war auch ihre Warnung, die alles veränderte. Alles ist nicht echt. Worte, die wie Gift und Heilmittel zugleich wirken. Sie gaben ihm einen Hinweis, aber eben auch eine schwere Last. Denn Sylvia durfte nicht bleiben. Sie wurde von der Bühne gezerrt. Angeblich von ihrem Vater. Angeblich ins Ausland. In Wirklichkeit war sie eine Schauspielerin, die Regeln brach, weil sie Truman nicht länger belügen konnte. Für ihn jedoch bleibt sie der Beweis, dass Echtheit existiert, dass irgendwo da draußen etwas anderes wartet. Ihre Erinnerung wird zum Fixpunkt, zum inneren Stern sozusagen, der ihm Orientierung gibt. Wenn Truman nachts allein wach ist, denkt er an sie. Er stellt sich vor, wie sie jetzt lebt, irgendwo in einer anderen Stadt, vielleicht sogar unter einem echten Himmel. Vielleicht lacht sie auch gerade, vielleicht weint sie, vielleicht hofft sie, dass er eines Tages herausfindet, was wirklich geschieht. Diese Hoffnung wird für Truman zum Wendepunkt. Denn während Meryl und Marlon ihn fesseln, während die Stadt ihnen Sicherheit wiegt, zieht Sylvia ihn hinaus. Sie ist das Symbol des Echten, das Zeichen des Unverfälschten. In diesem Spannungsumfeld wächst immer mehr der Zweifel. Er sieht die wiederkehrenden Statisten in den Straßen. Er bemerkt, dass Gespräche abreißen, sobald er sich nähert. Er spürt, dass seine Frau mehr Rolle als Partnerin ist. Und erinnert sich immer wieder an Silvia. Die Frage, die nun auch in ihm wächst: Wenn sie recht hatte, was bedeutet das für mein ganzes Leben? Hier in der zweiten Station wird die Spannung greifbar. Truman beginnt seine Welt nicht mehr nur zu leben, sondern sie zu betrachten. Er tritt innerlich ein Stück zurück, wie ein Schauspieler, der plötzlich merkt, dass er selbst im Stück steht. Dies ist der Wendepunkt. Aus passiven Funktionen wird aktives Suchen. Aus Vertrauen wird Misstrauen. Aus Routine wird Rebellion. Noch leise, aber unaufhaltsam. Es ist eine Sache, Fragen zu haben, eine ganz andere, sich gegen die Antworten zu wehren, die man immer wieder vorgesetzt bekommt. Truman erreicht diesen Punkt, als seine Zweifel eben nicht mehr zu verdrängen sind. Die Welt um ihn herum zeigt Muster, die er nicht mehr länger ignorieren kann. Immer wieder dieselben Gesichter in denselben Straßen. Dieselben Menschen, die wie Uhrwerke durch sie Haven laufen. Da ist der Mann mit dem Hund, der jeden Morgen exakt zur gleichen Zeit an derselben Stelle auftaucht. Da ist die Frau mit den Einkaufstüten, die immer denselben Weg geht, immer mit denselben Artikeln im Arm. Truman beginnt innezuhalten und sie zu beobachten. Er sieht, wie sie die Straße entlang geht, wie sie aus seinem Blick verschwindet, nur um kurze Zeit wieder von vorne aufzutauchen. Sozusagen eine Endlosschleife, eine Routine und kein echtes Leben. Und dann das Radio. Zufällig stellt er es an und plötzlich hört er, wie eine Stimme seine Bewegungen beschreibt. Nicht allgemein, nicht zufällig, sondern passgenau. Subjekt bewegt sich jetzt die Hauptstraße hinunter. Er biegt links ab. Es dauert einen Moment, bis er begreift. Die reden über ihn. Und zwar live. Der Schock sitzt tief. Der Verdacht, dass er Teil von etwas viel Größerem ist, bekommt plötzlich Substanz. Sein Misstrauen wächst. Er beginnt, die Menschen um sich herum zu testen. Er stellt Fragen, die ins Leere laufen. Seine Frau reagiert nervös. Seine Kollegen verhalten sich angespannt. Selbst Marlon, also sein angeblich bester Freund, wirkt unnatürlich gehetzt, sobald Truman das Gespräch auf das Ungewöhnliche lenkt. Und hier verdichtet sich der Konflikt. Truman steht zwischen zwei Welten. Die Fassade, die ihn in Sicherheit wiegen soll. Und die Wahrheit, die eben hinter dieser Fassade lauert. Er beginnt auszubrechen. Sein erster Versuch führt ihn direkt zum Busbahnhof. Ein spontaner Entschluss. Seine plötzliche Flucht eben. Er kauft ein Ticket und setzt sich in den Bus. Die Menschen um ihn wirken seltsam angespannt. Fast so, als warten sie auf ein Signal. Kurz bevor der Bus abfahren soll, bleibt er stehen. Wegen technischer Probleme, ruft der Fahrer. Wir können nicht losfahren. Truman spürt, dass es gelogen ist. Er sieht die Blicke der Fahrgäste, wie sie auf Anweisungen warten. Er versucht im nächsten Schritt, ein Flugticket zu bekommen. Doch der Schalterbeamte erklärt, dass alle Flüge ausgebucht sind. Truman sieht, wie die Hände des Mannes zittern, wie er sich an seine Textzeilen klammert. Und die Stadt verschließt sich immer mehr vor ihm. Überall tauchen Hindernisse auf, als würde die Welt selbst versuchen, ihn zurückzuhalten. Der Höhepunkt dieser Manipulation zeigt sich am Wasser. Truman fährt mit dem Auto, will die Brücke überqueren. Doch als er sich dem Meer nähert, packt ihn die Panik. Schweiß bricht aus, seine Hände zittern am Lenkrad, der Atem stockt. Erinnerungen blitzen auf. der angebliche Tod seines Vaters, die Wellen und das Gefühl des Ertrinkens. Diese Angst ist kein Zufall. Sie wurde ihm eingepflanzt, sorgfältig konstruiert. Seine tiefste Furcht ist die stärkste Waffe des Systems. Hier zeigt sich die moralische Grausamkeit. Nicht nur, dass man ihm sein Leben stiehlt, man manipuliert auch seine Seele, seine Erinnerungen und seine Ängste. Wir, die Zuhörer bzw. Zuschauer, sind gezwungen, uns zu fragen: Wo liegen die Grenzen? Ist es die Unterhaltung wert, einen Menschen in Ketten zu legen? Ist Sicherheit ein Argument, wenn sie auf Lügen beruht? Trumans Kampf ist nicht nur ein persönlicher, er ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Auch wir sind gefangen in Systemen, die unsere Schwächen kennen. Werbung, Algorithmen, politische Strategien. Alle greifen unsere Ängste auf, unsere Sehnsüchte und unsere Zweifel. Sie halten uns in Bewegung, aber selten in Freiheit. Trumans Unterschied: Er beginnt sich zu wehren. Er konfrontiert seine Frau, stellt sie zur Rede. Mitten in der Küche, mitten im Gespräch, packt er sie bei den Armen. Und seine Stimme zittert vor Verzweiflung. Sag mir die Wahrheit. Was passiert hier? Und wer bin ich wirklich? Sie bricht aus ihrer Rolle. Nervös, fahrig, beinahe panisch redet sie an ihm vorbei. Sie greift nach einem Küchenprodukt, präsentiert es mit künstlicher Stimme, als könnte die Werbung das Chaos besänftigen. Truman starrt sie nur fassungslos an. Das ist der Moment, in dem er es begreift. Sie ist keine Partnerin. Sie ist Teil des Spiels. Die Situation eskaliert nun. Er wird laut. Sie schreit zurück. Und plötzlich betritt Marlon die Szene. Wie bestellt, genau im richtigen Augenblick. Mit Bier, mit beruhigenden Worten, mit eben der alten Leier von Freundschaft und Vertrauen. Doch diesmal wirkt es nicht. Truman sieht die Muster. Er erkennt nun das Timing. Er weiß, dass auch Marlon nur spielt. Dieser Bruch ist klar entscheidend. Denn in ihm wächst nicht nur Misstrauen, sondern jetzt Entschlossenheit. Wenn alle um ihn herum lügen, wenn selbst die engsten Menschen Schauspieler sind, dann muss er eben selbst die Wahrheit suchen. Er kann sich eben nicht mehr auf andere verlassen. Es ist sozusagen ein Kampf gegen eine unsichtbare Wand. Ein Kampf gegen eine Welt, die ihn fesseln will. Aber genau dieser Kampf macht ihn frei. Truman sitzt in seinem Wohnzimmer. Die Hände zittern noch vom Streit. Seine Frau hat ihn verlassen. Oder besser, sie wurde aus der Szene geschrieben und weggeführt, weil sie eben ihre Rolle nicht mehr halten konnte. Die Fassade bröckelt immer mehr und mit jedem Bruch wächst weiter seine Entschlossenheit. Die Welt um ihn herum wirkt plötzlich viel kleiner und enger. Jeder Blick der Nachbarn ist ein bisschen zu intensiv. Jedes Lächeln wirkt eher gequält. Die Stadt, die ihm immer vertraut erschien, wirkt nun wie eine Puppe, deren Fäden er nun zu sehen beginnt. Marlon taucht mal wieder auf, natürlich, mit Bierflaschen in der Hand und dem alten Spruch auf den Lippen: Hey, du bist mein bester Freund, Truman. Wenn es da draußen irgendetwas gäbe, würde ich es dir doch sagen. Die Kamera schwenkt auf Trumans Gesicht. Und zum allerersten Mal sehen wir, wie er ihm nicht mehr glaubt. Denn seine Augen sind kalt, prüfend und misstrauisch. Die Szene soll ihn beruhigen. Doch sie hat genau den gegenteiligen Effekt. Er merkt, dass alles, was gesagt wird, genau das ist, was er hören soll, nicht das, was wirklich jemand fühlt. Und in dieser Nacht trifft er eine Entscheidung. Er spielt mit, Er legt sich ins Bett wie immer, deckt sich zu und atmet gleichmäßig. Er schließt die Augen und schläft. Doch unter der Decke liegt nur ein Kissen, drapiert wie ein Körper. Truman selbst ist längst aufgebrochen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist er unsichtbar für die Kameras. Zum allerersten Mal verliert das System seine Kontrolle. Hektik bricht aus hinter den Kulissen. Stimmen schreien, Scheinwerfer flackern auf. Ein Netz von Suchenden ist auf den Straßen unterwegs. Als nächstes kreisen Hubschrauber über Sea Haven. Autos blockieren die Ausfahrten. Und jeder Winkel wird durchsucht, jede Gasse beleuchtet. Doch Truman bleibt verschwunden. Und dann der Schock. Die Übertragung zeigt plötzlich das offene Meer. Eine kleine Silhouette auf einem Boot. Allein, verletzlich, entschlossen. Truman hat den Mut gefunden, sich seiner größten Angst zu stellen. Dem Wasser. Wir hören das Knarren des Holzes, das Schlagen der Wellen. Sein Gesicht ist bleich. Seine Hände klammern sich an der Steuer. Schweiß tropft von seiner Stirn. Jeder Meter hinaus ins Meer ist ein Akt der Rebellion. Jeder Windstoß, jede Welle ist eine Befreiung. Wieder hinter den Kulissen eskaliert die Panik weiter. Der Regisseur schreit Befehle. Man versucht, ihn zurückzuholen. Mit Sturmmaschinen, mit Regen und mit Donner. Doch Truman hält durch. Er kämpft gegen die Wellen, gegen seine eigene Angst und gegen das gesamte System, das ihn klein halten will. Und dann Stille. Nur das Rauschen des Meeres. Sein schwerer Atem. Der gleichmäßige Schlag seines Herzens. Truman steuert weiter in Richtung Horizont. Und wir bleiben hier zurück in der Schwebe. Wird er die Wahrheit erreichen? Wird er die Illusion durchbrechen? Oder wird die Welt ihn verschlingen, bevor er diese Grenze überschreitet? Und damit verabschieden wir uns aus Sea Haven für den ersten Teil. Wie es im zweiten Teil weitergeht, erfahrt ihr dann dort. Bis dahin, euer Neuroklar.